ARD.
Ein Deutscher isst eben immer noch oder eine Deutsche um die 50 Kilogramm Fleisch im Jahr. Und das können wir jetzt hier nicht wegdiskutieren. Und wir in der Landwirtschaft können uns nur entwickeln, wenn die Nachfrage auch dazu da ist.
63 Hektar. Von Wochenmarkt bis Scheunentor.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Muckwitz.
Ein veganes Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast 63 Hektar, und die Zornesfalte auf Majas Stirn nimmt Marianengraben-Ausmaße an.
Ich wollte gerade sagen, du hast diese Podcast-Folge mit vegan begonnen. Jetzt haben schon die meisten ausgemacht. Vielen Dank dafür, Kollege.
Entschuldigung, heute tun wir mal ein bisschen so, als ob es geht heute um Fleischersatzprodukte. Die Frage ist, sind Soja und Co. das bessere Schnitzel? Darum geht es heute. Ich finde, ja, mit Einschränkungen, weil ich bin ja auch das Stadtkind hier in diesem Podcast, und für mich gehört fleischlose Ernährung mittlerweile zum Alltag, aber nicht ausschließlich. Ich bin hier in diesem Podcast derjenige, der ab und zu mal in die vegane Ecke mit reinluschert, aber das machst du ja eigentlich auch, oder Maja?
Richtig. Ich möchte heute auf jeden Fall die Frage klären, was hat das für Auswirkungen auf die Landwirtschaft, wenn ein Interesse an veganen Produkten besteht? Sind das für uns nur Nischen oder ist das vielleicht auch schon wirtschaftlich interessant? Denn, so viel kann ich verraten, gegessen werden muss immer und alle Produkte kommen aus der Landwirtschaft. Also auch die Veganen kommen aus der Landwirtschaft. Ja, mein Name ist Maja Muckwitz. Ich bin die Landwirtin hier. Ich habe Landwirtschaft studiert und komme selber von einem konventionellen Ackerbaubetrieb, den ich bald übernehmen darf. Schon in der 11. Generation, Kuhlage.
Wow, ja, und es ist ein toller Hof, reden wir gleich drüber. Wenn ihr hier in der ARD Audiothek unterwegs seid, bitte lasst mal ein Like da, bitte lasst ein Abo da und folgt uns unbedingt auch auf unseren Instagram-Profilen, denn da gibt's immer schöne Stories.
Und wir möchten starten mit unserer ersten Rubrik, in der musst du mir ja ein Landwort erklären. Und das ist das allererste Mal, Kuhlage, wo du vorher nicht Mimimi machst und sagst, denn es ist immer die Rubrik, in der du mich bloßstellst.
Ich würde nicht sagen bloßstellen, aber du willst mich schon demütigen.
Demütigen, aber dann ist es das, was du immer sagst. Ich finde, das ist ja dein Moment.
Ich meine, ich habe keine Ahnung Moment von Landwirtschaft und du, my moment to shine, ich meine, ich habe keine Ahnung von Landwirtschaft und du klatscht mir wie so einen nassen Fisch immer diese Fachbegriffe ins Gesicht. Da ist doch wohl klar, dass ich mich blamiere.
Ich finde, eigentlich solltest du mir mal einen Begriff zurückklatschen aus dem Radiobereich. Vielleicht gibt es da ja auch Fachbegriffe. Vielleicht können wir es ja auch einmal machen. Einmal darfst du dich revanchieren.
Gute Idee.
Majas Landwort.
Ich möchte heute von dir wissen, was ist ein Netzmagen?
Ein Netzmagen?
Mhm.
Ja, also Netzmagen. Ich nehme mal an, ich bin ganz kühn, behaupte mal, das kommt aus der Gastronomie. Wir erinnern uns alle an unseren ehemaligen Bundeskanzler, den Helmut Kohl. Und der hat ja gerne Saumagen gegessen. Und ich glaube, der wird zubereitet in einem Netz und deswegen Netzmagen.
Falsch.
Dass Überraschung, du in die Gastronomie Überraschung, gehst. Überraschung.
Wir sind in einem Landwirtschaftspodcast, heute geht's nicht.
Oh, warte, nee, pass auf, andere Theorie. Umweltverschmutzung greift immer weiter um sich, Plastik in den Meeren. Wir kennen die Bilder von Schildkröten mit Strohhalm in der Nase und so. Bei Tieren kommt es auch vor. Kühe essen Plastik, was sie auf den Feldern finden, zum Beispiel Einkaufsnetze oder irgendwas, Zaunteile, was auch immer. Und das gelangt in den Magen und deswegen entsteht, ist es ein Krankheitsbegriff aus der Landwirtschaft, der sogenannte Netzmagen, muss dringend behandelt werden.
Also bei Kühen bist du schon ganz richtig, der Rest ist aber allerdings alles falsch. Aber Kühe haben 4 Mägen, wusstest du das?
4?
4 Mägen, also Wiederkäuer im Allgemeinen haben 4 Mägen.
Ich wusste, dass die mehrere haben, aber 4 dachte ich nicht, was für eine geile Idee. Weißt du, du isst das einmal und dann hast du es schon genossen und dann nochmal ein zweites Mal.
Genau, und das zweite Mal, da bist du auch richtig, das ist nämlich jetzt der Netzmagen. Der Name kommt daher, weil er auch so eine netzähnliche Struktur hat. Und da werden dann nochmal die größeren Futterteile gesammelt, die dann nochmal hochgewürgt werden, um es dann nochmal wieder zu kauen.
Ach, deswegen Wiederkäuer.
Genau, richtig. Als quasi nochmal so das Sieb, was nochmal die zu großen Stücke nach oben holt, damit es nochmal gekaut wird und besser verdaulich ist. Und dann geht es danach in den Blättermagen und zuletzt in den Lappmagen.
Ach, deswegen machen Kühe das? Die würgen das hoch und kauen das nochmal, weil es zu groß war? Und der Magen sagt das...
Weil es so nochmal besser verdaulich ist. Es wird dann nochmal mehr zerkleinert und zersetzt. Im ersten Magen, im Pansen, sind auch schon Bakterien und Mikroorganismen, die das auch schon mal vorverdauen. Aber für das ordentliche und zu Ende Verdauen muss es nochmal hochgewirkt werden.
Boah, Kühe sind so clever. Was? Wirklich.
Weißt du? Einfach mal 4 Mägen.
Weil man es kann.
Weil sie es kann.
Genau, das ist so irgendwie so Zweizylinder, Vierzylinder, Sechszylinder, Kühe laufen auf Vierzylindern.
Also merkt ihr, der Netzmagen hilft beim Zerkleinern, Filtern und Sortieren des Futters, damit die Wiederkäuer die maximale Nährstoffmenge aus dem Futter herausziehen.
Ich bin großer Fan mittlerweile von Kühen. Also ich meine, das fasziniert mich total. Kleiner Exkurs, ich folge bei TikTok so einem Typen, der bereitet immer Essen zu, kocht immer Sachen bei sich in der Küche und seine Kuh schaut ihm dabei zu und es endet jedes Mal total im Chaos.
Wie seine Kuh? Wo hat er seine Kuh?
Er hat eine Kuh, der holt eine Kuh immer mit rein in die Küche und er bereitet die Sachen zu, zum Beispiel backt er einen Kuchen oder macht einen Salat oder so und die Kuh interessiert das Rezept natürlich gar nicht, sondern die will die Zutaten sofort futtern und das ist so lustig, wie er versucht in diesem Chaos mit der Kuh, die ständig auf den Tisch reinrutscht mit diesem Riesenkopf und alles schon versucht zu fressen, bevor es fertig ist und er versucht sein Rezept durchzuziehen. Ich lach mich schlapp und ich liebe Kühe, muss ich sagen. Ich
liegt vielleicht
toll.
Auch an deinem Nachnamen, oder?
Ja.
Daran wird es liegen. Das ist stark geprägt.
Ja, ich muss ja auch im Urlaub immer zu den Kühen gehen, wenn ich in den Bergen wandere. Und seit ich aber weiß, dass manchmal Menschen totgetreten werden von Kühen, bin ich ein bisschen vorsichtiger geworden. Weil man kann nicht davon ausgehen, dass die wissen, wie ich heiße und dann Rücksicht auf mich nehmen.
Das sind Herdentiere, genau. Da gibt es den einen oder anderen Rangkampf und wenn du da nicht mitmachst, hast du eben verloren.
Von Kühen jetzt zu etwas, was so tut, als wäre es eine Kuh. Fleischersatz.
Nicht
was für eine Überleitung.
Nicht nur Kuh, sondern auch alles andere. Ne?
Ja.
Chicken Nuggets gibt es ja irgendwie auch eine Alternative.
Es gibt mittlerweile von allem Alternativen. Ich habe, als ich noch sehr jung war, 10 Jahre als Vegetarier gelebt. Und da war es wirklich
das problematisch. Das muss aber sehr lange her sein, wenn du noch sehr jung warst.
Ich versuche meinen Puls wieder runterzufahren. So
alt
bin ich auch
nicht. Wie alt
warst du
denn?
Ich war Anfang 20.
Ja, okay.
Und
30 Jahre schon her.
Jetzt hör mal auf hier.
Mein ganzes Leben
schon. Als wäre ich hier so eine Art Gandalf-Methusalem. Ich bin ein jung gebliebener Mann. Zurück zum Thema. Vegetarisch habe ich mich eine Zeit lang ernährt und ich weiß, damals war die Abteilung im Supermarkt wahnsinnig klein und es gab wirklich kaum was. Und wenn man da mal eine vegane oder vegetarische Wurst gekriegt hat, die halbwegs genießbar war, ja, dann war man schon der Fest auf der Grillparty oder da war man schon der Star auf der Grillparty. Mittlerweile hat ja jeder Supermarkt mittlerweile eine vegane Abteilung und auch eine Fleischersatzprodukteabteilung. Die Frage ist das Zeug gesünder? Wird das die Landwirtschaft retten? Kann das ein Weg sein, für Landwirte ein bisschen was dazu zu verdienen oder eine Perspektive aufzuzeichnen für, ich sage jetzt mal provokant, in Mayas Augen und Ohren, für mehr Nachhaltigkeit und umweltschonendere Bewirtschaftung unseres Planeten?
Ja, lass uns darüber gerne sprechen. Welche alternativen Produkte landen denn heute noch in deinem Kühlschrank? Bist du noch ein Fleischersatzesser?
Tatsächlich ja. Nicht ausschließlich, aber ich würde mal sagen, so 2 bis 3 Mal die Woche landet schon was Veganes bei mir auf dem Teller. Das ist ganz oft veganes Hühnchenfleisch. Und das, muss ich sagen, ist mittlerweile schon ziemlich gut. Also ich finde das ist echt so von der Textur und vom Essen schon ziemlich geil. Und ich gucke mir natürlich auch immer die Zutatenliste an, also irgendwie von meinem Lieblingsfleischersatzprodukt zum Beispiel. Da ist Wasser drin, da ist Sojaproteinkonzentrat drin, bisschen Zucker, Tomatenmark, Speisesalz, Chilipulver, Branntwein,
Essig. Das findest du vollkommen fein, damit bist du okay.
Ja, also ich würde sagen, das ist jetzt, ich sag mal so von der Ernährungsphysiologie wahrscheinlich auch nicht schlechter als jetzt Fleisch. Und es schmeckt ganz gut. Von daher würde ich sagen, okay. Aber ich stelle die Frage mal an dich. Hast du jemals ein veganes Fleischersatzprodukt gegessen?
Das habe ich. Ich bin jetzt beim Grillen nicht so diejenige, die sich da ein veganes Würstchen drauf legt. Da mag ich tatsächlich wirklich, wenn es noch ein richtiges Stück Fleisch ist. Oder ich mag auch gerne Halloumi-Käse. Also Käse mag ich auch schon gerne als Alternative zu Fleisch. Ja, der muss quietschen, finde ich.
Ich habe das Gefühl, man kaut auf dem Autoreifen rum. Aber egal.
Was ich aber gerne mag, ist eine vegane Mortadella. Die findet schon ab und zu mal auf meinem Frühstückstisch statt, aber parallel dazu immer noch der gute alte Schinken und die Salami und auch eine Leberwurst. Also das findet bei mir parallel statt. Ich mag das gerne.
Würdest du dir zutrauen, wenn ich dir jetzt eine Scheibe echte Mortadella und eine Scheibe vegane Mortadella hinlege, mit verbundenen Augen, würdest du vom Geschmack her unterscheiden können?
Ich glaube, ich bin jetzt mal so mutig und sage ja, aber ich würde mir auch helfen lassen von meinem Hund.
Von Juri?
Ja, von Juri. weil der kriegt ja immer ganz große Augen und bettelt,
ja,
wenn er irgendwie hört, dass ich irgendeine Fleischverpackung aufmache.
Und lass mich raten, der entscheidet sich für die vegane Variante.
Nee, aber ich habe ihm schon mal eine vegane Mortadella vor die Nase gehalten und der geht dann. Der rümpft dann die Nase und geht. Und da dachte ich mir dann, okay, das ist irgendwie witzig, dass du das echt so auseinanderhältst, weil vielleicht täuscht es ja auch, weil es ja genauso aussieht, aber er hat nicht reingebissen. Aber wenn du dir fleischalternative Produkte kaufst, dann hast du das gemeinsam mit 22% aller Deutschen. Denn die sagen, dass sie regelmäßig Fleischalternativen kaufen. Und das ist auch der Grund, weshalb es immer mehr Unternehmen auch in Deutschland gibt, mittlerweile schon um die 60, die fleischalternative Produkte produzieren.
Siehst du, die können nicht alle falsch liegen. Tatsächlich, ich würde nicht sagen, es boomt, aber 22% finde ich schon eine ganze Menge, jeder Fünfte. Sag mir mal, warum du das isst. Hat das irgendwie einen Hintergrund, also steht irgendwie so ein Gedanke dahinter, ich will damit was bewirken, etwas erreichen, ich mache es für mich, gutes Gewissen oder gesünder ernähren oder ist es einfach nur, weil du Bock hast, mal was Abwechslungsreiches zu essen?
Ich glaube, bei mir ist das die Abwechslung. Ich glaube, bei mir ist das auch, dass ich, wenn ich einkaufen gehe, gutes Fleisch einkaufen möchte und mir bei den Produkten dann denke, okay, dann ist es in diesem Falle kein Tier, sondern eben ein pflanzliches Produkt. Damit kann ich auch gut leben, wenn ich einfach gerade diesen Hieb auf Fleisch habe, dann stillt mich das auch. Also es sind immer unterschiedliche Beweggründe oder ich habe Gäste, denen das wichtig ist, denen möchte ich das auch gerne anbieten. Ich bin auch einfach neugierig, ist vielleicht auch ein Grund. Es sind ganz, ganz viele unterschiedliche Gründe bei dir.
Tatsächlich, weil ich mich gesünder ernähren wollte.
Aha.
Und dachte immer nur, Fleisch ist nicht gut.
Wir haben übrigens dazu, weil du es jetzt schon ein paar Mal erwähnt hast, dieses, wie gesund ist eigentlich die Fleischalternative, haben wir später nochmal einen Gast oder eine Expertin, die da nochmal ein bisschen mehr zu sagen wird.
Ja, und ich bin gespannt, inwieweit sie mich da widerlegt oder mich unterstützt in der These. Also es gibt immer wieder, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Also es gibt immer wieder Studien, die einen Zusammenhang zwischen Krebserkrankungen und zu viel Genuss von rotem Fleisch nahelegen. Nicht gleich wieder mit Augenrollen, Maya. Ich sage das bewusst vorsichtig. Und weil ich irgendwie so familiär ein bisschen vorbelastet bin, mein Vater an Krebs gestorben ist damals, dachte ich mir so, ich reduziere das mal ein bisschen. Und gleichzeitig spielt bei mir der Gedanke eine Rolle, ich will mithelfen, durch mein Konsumverhalten die Landwirtschaft in eine andere Richtung, in eine etwas andere Richtung zu bringen, zu mehr Nachhaltigkeit, ich meine zu weniger Fleischkonsum.
Da sagst du schon ganz, ganz viele wichtige Punkte.
Richtig, denn ich hau's jetzt einfach mal raus. Fleischersatzprodukte sind besser für diesen Planeten. Punkt.
Hast du ein Komma, weil?
Weil sie weniger Wasser verbrauchen in der Herstellung. Also weil sie weniger CO2, weil sie weniger Emissionen ausstoßen. Ist einfach ganz klar, wenn die ganzen Nahrungsmittel, ich sag mal so wie Erbsen oder Futtermittel erstmal durch die Kuh gehen und dann hinausgepupst werden, das ist ein Umweg und der hat Konsequenzen. Also es ist einfach wahnsinnig viel Futter notwendig, um so eine Kuh, sag ich jetzt mal, großzuziehen, damit sie irgendwann als Steak bei uns auf dem Tisch landet. Also es gibt irgendwie Zahlen, dass zum Beispiel Fleischersatzprodukte 25% weniger Treibhausgasemissionen oder für 75% weniger Treibhausgasemissionen zuständig sind als zum Beispiel bei der gleichen Menge Hühnerfleisch. So. Und solche Sachen. Und weil wir wissen, dass wir mit Ressourcen vorsichtig sein müssen, dass das Klima sich immer weiter aufheizt und natürlich die Emissionen aus den Kühen, die Kuhfürze, dazu beitragen, dass es hier immer mit dem Klima bergab geht, dachte ich mir, ich versuche da mal meinen Beitrag zu leisten und vielleicht dafür zu sorgen, nicht, dass es euch Landwirten schlechter geht, aber dass man einfach vielleicht die Landwirtschaft ein bisschen umbaut. Weg von viel Fleisch hin zu mehr Soja und Mais und Hafer und so. Weißt du, das ist meine Idee. Ja, hältst du das für realistisch oder nachvollziehbar?
Ich habe jetzt nicht mit den Augen gerollt, so wie du gerade kommentiert hast, sondern ich schwitze schon an den Fingern. Bist du fertig? Darf ich jetzt?
Bitte.
Also erst einmal möchte ich gerne zu dem Punkt, dass du weniger rotes Fleisch essen möchtest. Da ist natürlich immer die Menge macht das Gift. Ne? Da ist natürlich immer die Balance das Entscheidende. Aber das ist auch bei den Fleischersatzprodukten das Entscheidende. Man muss ja unterschiedlichste Nährstoffe zu sich nehmen, um gesund zu leben. Und ich kann dir jetzt schon sagen, dass wir genügend Soja, Ackerbohnen, Lupinen, Sonnenblumen, also all das, was die Alternativen sind, schon anbauen. Dass aber nur 25% dafür für die Herstellung von Lebensmitteln oder Nahrungsmitteln genutzt wird. Das heißt, wir bauen jetzt schon genügend an, nur ist die Nachfrage eben noch gar nicht so hoch. Die Landwirtschaft ist also schon bereit, das alles zu bedienen, nur muss auch die Nachfrage stimmen. Deswegen sage ich ja, in der heutigen Folge möchte ich gerne klären, sind das alles nur Nischen für uns in der Landwirtschaft oder ist es schon wirklich wirtschaftlich interessant? Also für unseren Betrieb zum Beispiel ist natürlich interessant, wenn ich sowas anbaue, wie zum Beispiel eine Erbse, die ein wichtiger Eiweißproteine hat für ein Fleischersatzprodukt, muss ich natürlich wissen, gibt es dafür auch ein Unternehmen, die mir das verarbeiten, die mir das abnehmen. Ich brauche immer einen Markt. Und in Niedersachsen ist es jetzt gerade so, dass es ein neues Unternehmen gibt, die nicht nur neue Arbeitsplätze schaffen, sondern eben auch Landwirten die Möglichkeit geben, zu beliefern mit Erbsen. Dafür konnte man sich bewerben, denn die können jetzt natürlich nicht von allen Landwirten, die es in Niedersachsen gibt, auf einmal die Erbsen zugeliefert bekommen. Die müssen es ja auch einplanen können. Unser Betrieb ist jetzt leider nicht auf die Liste gekommen. Also wir werden nicht die Erbsen anbauen für dieses Unternehmen. Aber es ist natürlich ein ganz, ganz interessanter Markt, der sich da eröffnet.
Total, denn ich habe gelesen, dass man mit Bohnen und Erbsen durchaus viel, viel mehr erwirtschaften kann, als zum Beispiel jetzt mit Standardkulturen wie Winterweizen und Raps. Also da kann man schon Geld verdienen, ne? Ist das für euch, für euren Hof, ist das tatsächlich ein Gedanken, den ihr mittelfristig, langfristig verfolgt, irgendwie zu sagen, okay, wir versuchen das weiter und gucken, dass wir irgendwas herstellen, was die Veganer sich dann morgens dann in die Pfanne schmeißen?
Wir bauen ja auch schon Weizen an und Weizen ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil für Seitan.
Stopp mal. Ernsthaft?
Ja.
Ich habe Seitan schon sehr oft gegessen und mir nie Gedanken darüber gemacht, was da eigentlich drin ist. Ich habe ehrlich gesagt immer gedacht, das ist Soja.
Ehrlich?
Ja, oh Gott, ich bin so ein Idiot, ne?
Ja, also.
Und es ist Weizen?
Genau, es ist Weizen gemischt mit Wasser und das wird durch ganz, ganz langes Kneten und durch ein besonderes Verfahren zu einem ganz besonderen Weizeneiweiß verarbeitet, denn es besteht ja zu 75% bzw. 80% aus Gluten. Und das ist so geeignet, weil es keinen großen Eigengeschmack hat. Denn wenn wir eine Alternative essen, dann muss es entweder eben wenig nach Pflanzen schmecken oder besonders gut gewürzt sein, dass es nach Fleisch schmeckt. Genau, das bauen wir schon an. Wenn
ja,
wir jetzt noch überlegen wollen, ob wir Erbsen anbauen, müssen wir natürlich gegenchecken, ob das in unsere Fruchtfolge passt. Bei Erbsen weiß man, die sind nicht gut selbstverträglich. Also die kann ich jetzt nicht jedes Jahr auf dem gleichen Feld anbauen. Ne, sowieso nicht. Mhm. Wir müssen sowieso immer eine Fruchtfolge machen. Aber die, da sagt man eigentlich alle 5 bis 6 Jahre, eigentlich eher 7 Jahre, darf man die auf einem Feld anbauen. Das heißt, ich muss relativ viele Früchte zwischenplanen, damit ich da wieder mit der Erbse ankommen kann. Ah. Das muss man erstmal irgendwie.
Okay. Aber das Gute an Erbsen ist, Erbsen gehören ja auch zu den Leguminosen, ne? Richtig?
Richtig.
Ja.
Was weißt du über Leguminosen? Über Leguminosen
weiß ich zum Beispiel im Sinne der Nachhaltigkeit, die sind in der Lage, sehr, sehr viel Stickstoff zu binden und dementsprechend den Stickstoff dann, hilf du mir, du bist Expertin, aber es ist eigentlich was Gutes für den Boden, ne?
Einzuspeichern in dem Boden, ganz richtig. Das heißt, man müsste auch die Düngung anpassen.
Man müsste weniger düngen.
Das sind natürlich in dem Falle auch geringere Kosten. Dennoch müssen wir uns über die Lagerung Gedanken machen. Und wir müssen uns auch darüber Gedanken machen, haben wir überhaupt das richtige Mähwerk dafür? Also wir haben ja einen Mähdrescher, passt da das Schneidwerk zu? Da brauche ich irgendwas, was ich anbauen muss, also an dem Schneidwerk aufschnallen muss, damit man das gut ernten kann. Also da sind schon unterschiedliche Faktoren, die man da als Betrieb mit beachten muss.
Aha, okay.
Aber es passt natürlich zu unserem Betrieb. Wir machen es nur in diesem Jahr noch nicht.
Ah, okay. Aber ihr macht es vielleicht irgendwann demnächst mal.
Wir könnten uns das auf jeden Fall vorstellen, weil wir jetzt die Möglichkeit haben, es gut zu vermarkten und einen Abnehmer haben.
Cool. Ja, verständlich. Man muss damit auch Geld verdienen. Das ist auch völlig klar. Also, wir halten fest, grundsätzlich hilft es dem Planeten. Wir haben gerade eben gelernt, Erbsen, Leguminosen sind auch für den Boden gut, weil sie Stickstoff binden, man weniger düngen muss und so weiter und so fort.
Das können aber übrigens Kühe auch ganz gut oder Rinder auch ganz gut, die auf der Weide stehen. Die düngen ja auch unsere Flächen. Das ist ja alles ein Kreislauf.
Ja, aber sie pupsen halt auch. Und da kommen die ganzen Emissionen wieder ins Spiel. Also durch die Landwirtschaft, die zur Tiererzeugung und Fleischerzeugung benutzt wird, fast 70% der Treibhausgasemissionen verantwortlich ist. Und 60% der Ackerfläche benutzen. Und da denke ich mir so, nur damit wir irgendwie unser Fleisch essen, werden so viele Ressourcen verwendet und werden so viele klimaschädliche Gase in die Luft gepustet durch die Kühe. Und da denke ich mir, da könnten wir als Verbraucher etwas mithelfen. Und mein Gedanke ist ja der, und deswegen sind wir gar nicht so weit auseinander, dass ich sage, ich schaffe mit meinem regelmäßigen Fleischersatzproduktekonsum, mit meiner Nachfrage, schaffe ich bei euch eine Nachfrage und ihr könnt umschiften und könnt vielleicht dann in Zukunft nicht mehr die Sachen für Tierfutter herstellen, sondern für mich, der es direkt isst und nicht erst durch den 4., 5., 6., 7. Magen der Kuh. Weißt du?
Die Kuh hat nur 4.
Ja.
Ja, aber da sagst du was ganz, ganz Wichtiges. Jede Kaufentscheidung ist auch irgendwo ein Wahlzettel für eine Form der Landwirtschaft. Und wenn man Fleischersatzprodukte kauft, dann unterstützt man natürlich, wenn du darauf achtest, welches Unternehmen das produziert hat und woher die ihre Rohstoffe beziehen. Ne? Viele Ersatzprodukte sind ja auch noch aus Soja. Die kommen oftmals auch nicht aus Deutschland. Also das ist auch schon wieder keine Unterstützung der regionalen Landwirtschaft. Also da muss man schon einiges irgendwie im Blick haben. Aber grundsätzlich ist das ein Wahlzettel für eine Landwirtschaftsform. Ich möchte dennoch an dieser Stelle sagen, du sagst ja die ganze Zeit, Fleisch ist so schlimm und so weiter. Und du willst irgendwie, dass wir alle die nachhaltigste Landwirtschaft jetzt nur mit Weizen und Ackerbohnen und Sonnenblumen und so weiter machen. Ich muss aber an dieser Stelle sagen, dass wir das 80-fache dessen, was wir mit Fleischersatzprodukten erzielen, mit Fleischprodukten erzielen. Also es wird 80-fach mehr nachgefragt als die Fleischersatzprodukte.
Ja, krass.
Ein Deutscher isst eben immer noch oder eine Deutsche um die 50 Kilogramm Fleisch im Jahr. Und das können wir jetzt hier nicht wegdiskutieren. Und wir in der Landwirtschaft können uns nur entwickeln, wenn die Nachfrage auch dazu da ist.
Da bin ich ganz bei dir. Das ist ja der Punkt, den ich nicht in Ordnung finde. Dass Fleisch so ein Lebensmittel des täglichen Bedarfs geworden ist. Und ich weiß, da springen mir jetzt gleich viele ins Gesicht. Aber ich bin der Meinung, dass Fleisch ein Genussmittel ist. Das soll man sich nur regelmäßig mal gönnen. So, und wenn wir dazu kommen, fände ich das gut. Ich will ja nicht den Leuten ihr Steak verbieten oder ihr Hähnchenschnitzel. Mir am wenigsten. Ich liebe das ja auch total. Aber okay, ich will einfach nicht jeden Tag einen Schnitzel essen. Oder davon müssen wir so ein bisschen wegkommen. Und tatsächlich will ich keinem Landwirt irgendwas wegnehmen. Ich will auch nicht, dass es ihnen schlechter geht. Aber tatsächlich bin ich der Überzeugung, dass wir alle ein bisschen weniger Fleisch essen können und dass trotzdem Landwirte mit den Ersatzprodukten genauso gut leben und verdienen könnten wie vorher. Aber eben mit der Herstellung oder mit der Erzeugung von Grundlagen für Fleischersatzprodukte.
Und das machen wir ja auch schon. Mit Ackerbohnen, Weizen, Sonnenblumen, Soja, all das bauen wir ja schon an. Jetzt muss nur noch die Nachfrage danach sein, weil es geht ja eigentlich eher um die Nachverarbeitung.
Ja, erklär mir noch mal eine Sache. Mein Lieblingsveganer Joghurt wird aus Lupinen gemacht.
Das ist auch eine Leguminose.
Wirklich?
Mhm.
Weil bei Lupinen denke ich immer an die Blumen bei meiner Mutter im Vorgarten. Und dann denke ich mir so, wie macht man denn daraus? Weil das sind so schöne Blüten und die sind so, sehen hübsch aus. Daraus kann man doch keinen Joghurt machen. Wie geht das?
Das sind auch Hülsenfrüchte. Wir bauen jetzt die Lupinen nicht an, aber wir können gerne mal jemanden einladen, cooler, gell?
Ja, krass.
Können wir nochmal im Detail uns anschauen.
Ah, Hülsenfrüchte, also sowas wie Erbsen oder?
Richtig.
Krass. So, also jetzt kommen wir mal zurück zur Frage, die wir am Anfang gestellt haben. Wie gesund ist das denn eigentlich? Ne? Das ist ja die Sache, die ich mich auch immer frage, wenn ich durch den Supermarkt laufe. Und grundsätzlich dachte ich immer, das vegane Zeug ist bestimmt nicht schlechter als die Fleischvorlage. So, dann habe ich ein bisschen rumrecherchiert und bin aber nicht so richtig schlau geworden. Dann haben wir uns eine Expertin gesucht und die kennt sich wirklich aus. Das ist nämlich Dr. Julia Fischer. Die kennt ihr vielleicht vom ARD-YouTube-Kanal ARD Gesund. Und die gibt jede Menge Tipps um Ernährung und Medizin und mentale Gesundheit. Und hat sich auch schon lange mit dem Thema Fleischersatz beschäftigt. Julia, wir haben gerade gefragt, wie gesund sind jetzt Veggie-Mortadella-Bratwürste und Chicken Nuggets? Ja, Veggie-Mortadella-Bratwürste und Chicken Nuggets. Wie gesund sind die eigentlich?
Kurze Antwort lautet, sie sind so gesund wie ihre Zutaten. Und die lange Antwort heißt, das zeigt schon, man kann es nicht pauschal beantworten. Die vielen Produkte, die es mittlerweile gibt, die unterscheiden sich sehr in ihrer Zusammensetzung und damit auch darin, wie gesund oder ungesund sie sind. Und man muss natürlich auch klar mitdenken, mit welchem Lebensmittel vergleichen wir sie eigentlich. Sie sind natürlich nicht so gesund wie jetzt zum Beispiel unverarbeitetes Gemüse und man sollte sie jetzt nicht täglich essen, aber im Vergleich zu verarbeiteten Fleischprodukten, für die sie ja die Alternative sein sollen, schneiden sie durchaus gut ab.
Siehst du, also ich sag ja, die Dosis macht das Gift, auch bei den Fleischalternativprodukten.
Ja, wie schneidet denn zum Beispiel, sagen wir mal, ein echtes Stück Hähnchen gegenüber einem Veggie-Hähnchen ab?
wenn wir ein unverarbeitetes Produkt, das tatsächlich wie dieses Hähnchen jetzt im Prinzip fast nur aus Proteinen und einigen Vitaminen besteht, dann ist das natürlich im Prinzip ein sehr gesundes Lebensmittel, weil es auch fettarm ist. Und das mit hochverarbeiteten Fleischersatzprodukten zu vergleichen, wo automatisch Zusatzstoffe drin landen, mehr Fett drin sein muss, damit es schmeckt, mehr Salz reinkommt und so weiter, das ist dann so ein bisschen Vergleich wie Apfel mit Birnen. Also natürlich ist in dem Moment das unverarbeitete Fleischprodukt ist in diesem Fall gerade beim Hähnchen vermutlich durch die Bank weg schon das Gesündere.
Mhm. Erstaunt dich das?
Ein bisschen schon, muss ich sagen. Da muss ich auch nochmal drüber nachdenken, weil ich esse ja auch immer so diese veganen Hähnchen-Alternativen. Ob ich dann vielleicht mal doch lieber wieder ein echtes Stück Huhn esse? Regt mich zu nachdenken an, was da Frau Fischer sagt. Noch mal eine andere Frage. Erbsen haben ja sehr viel Protein, weiß ich, sind gesund. Kann ich jetzt, sagen wir so, auf Basis von diesen Ersatzprodukten auch jeden Tag die Sachen essen?
Also ich würde es erstmal nicht empfehlen. Ich würde sagen, Fleischersatzprodukte sollte man genauso wie verarbeitete Fleischprodukte vielleicht ein, zweimal die Woche essen. Das sollte einfach kein Basislebensmittel sein. Und wenn man nur wenig davon isst, unbedingt darauf achten möchte, dass es besonders gesund ist, dann würde ich schon irgendwie gucken, dass es besser einen Erbsen- oder einen Soja-Grundsatz hat und dann auch wirklich wieder auf die Nährwerte gucken, wo sind mehr Proteine drin, weniger Fette, weniger Salz, also da kommt es dann wirklich ja auf die Inhaltsstoffe mehr an als die Art des Proteins.
Aha, ja, also es ist eigentlich so wie mit allem. Man muss erstmal so ein bisschen gucken, sich schlau machen, checken und dann entscheiden. Und am Ende, wie du sagst, macht die Menge das Gift, oder?
So ist es.
Die Mischung, ne?
So ist es.
Ja, also mehr Infos dazu, wie gesund welche Ersatzprodukte sind, findet ihr auch im YouTube-Kanal ARD Gesund. Den Link packen wir euch natürlich in die Shownotes. Ja, also wir haben festgestellt, sie können gesünder sein, Fleischersatzprodukte, müssen aber nicht. Und es kann gesund sein, ab und zu mal ein paar von diesen Dingen zu essen und gegen Fleisch zu ersetzen. Aber ich sag mal so, für eine grundsätzliche Aussage, dass Fleischersatzprodukte gesünder sind, reicht es nicht.
So ist es. Ich glaube, man kann sich auch einfach zu Herzen nehmen, je mehr verarbeitet die Produkte sind, desto ungesünder wird es auch, ne?
Ja.
Je näher du am Rohstoff dran bist, desto näher bist du auch davon entfernt, irgendwelche Zusatzstoffe oder Bindemittel oder Haltbarkeitsmittel, dass sie da irgendwie mit rein verarbeitet sind. Das kann man sich vielleicht ganz einfach merken.
Und bei veganem Käse bin ich auch immer vorsichtig. Mal
abgesehen, da bist du schon raus, ne?
Wirklich, bei veganem Käse bin ich wirklich raus, weil ich habe einfach noch keinen gefunden, der schmeckt. Wirklich nicht. Ich habe viele Fleischersatzprodukte durch und auch Würstchen und sag mal so, da kann man viele, viele gute Sachen finden, Kompromisse und auch vegane Rezepte. Aber Käse, sorry Leute, Käse geht überhaupt nicht. Vielleicht, schmeckt einfach nicht.
Vielleicht können wir jetzt ja mal unsere Hektis fragen.
Ja.
Welche Fleischersatzprodukte landen denn bei euch auf dem Teller? Was sind da so eure Favoriten? Und vielleicht können uns die Landwirte und Landwirtinnen schreiben, ob sie vielleicht für irgendein Unternehmen produzieren und uns noch mal ein paar mehr Einblicke geben.
Ja. E-Mail-Adresse übrigens 63hektar@ndr.de. An dieser Stelle noch mal ein kleiner Tipp. Bitte googelt mal veganes Mett. Hast du schon mal veganes Mett gegessen?
Gegessen, ja. Was willst du jetzt? Warum soll ich das googeln?
Ich habe es selbst gemacht.
Wie gemacht?
Veganes Mett, Leute. Veganes Mett kann man aus Reiswaffeln herstellen.
Ach, du ahnst es nicht.
Pass auf, habe ich selber gemacht und du schmeckst den Unterschied null.
Ich hole gleich meinen Hund.
In der Blindverkostung, ja, wahrscheinlich Juri würde sofort wieder total beleidigt weggehen, bitte. Also Reiswaffeln in Wasser einweichen und dann kann man das würzen mit Paprika, Salz und Zwiebeln und also was. Und dann formt man das und es schmeckt und fühlt sich an, hat die Textur wie echtes Mett.
Soll ich dir
du glaubst
sagen,
es nicht.
Wie sich das anhört?
Ja.
Nach Luft, nach etwas, was mir überhaupt nichts gibt, was von den Nährstoffen mich wirklich traurig macht.
Also darüber habe ich jetzt nicht gesprochen. Ich weiß nicht, wie nährstoffreich das ist.
Reiswaffeln ist das Traurigste der Welt.
Ja, aber es schmeckt halt so. Genauso Schmalz habe ich gerne früher gegessen auf dem Brot, Schmalzbrot.
Ja.
Da gibt es auch mittlerweile so vegane Alternativen. Schmeckst du auch den Unterschied nicht?
Okay.
Meine Mutter würde sagen, erzähl mir nichts, Junge, ich schmeck das. Aber Leute, probiert's aus. Es gibt viele tolle Sachen. Einfach mal ausprobieren und für Nachfrage sorgen.
Für Nachfrage sorgen, damit wir Landwirte, die hier sitzt, euch das auf dem Hof produzieren kann.
So nämlich. Guck mal, da sind wir doch schon fast am Ende mit so einem versöhnlichen Schlussstatement. Aber erstmal haben wir noch unsere Hektipost.
Hektipost.
Und zwar hat uns Hekti Petra geschrieben und sie bezieht sich auf die Folge zur Nutztierzucht. Und sie schreibt, man sollte die Tiere in der Zucht nicht zu sehr manipulieren. Da habe ich ein ähnliches Gefühl wie Kuhlage. Schau mal, endlich jemand deiner Meinung. Und sie hat noch eine Frage. Ich komme vom Dorf und früher war es so, dass meistens die Jungs einen Beruf Kfz-Mechaniker, Landwirtschaftsmechaniker oder Schlosser gelernt haben und anschließend den Hof übernommen haben. Heute hört man nur immer, dass Agrar studiert wird. Wo ist der Unterschied und was hat sich verändert? Also erstmal vielen Dank, dass du uns geschrieben hast.
Vielen Dank, dass ich nicht mehr der Einzige bin mit dieser Meinung, ganz zu Anfang mit der Tierzucht. Aber darauf wollen wir jetzt nicht mehr eingehen. Da haben wir in der letzten Folge drüber geredet, könnt ihr gerne nochmal reinhören, gibt's in der ARD Audiothek.
So sieht's aus. Also es ist so, dass natürlich Landwirtschaft immer noch ein Ausbildungsberuf ist. Also man kann immer noch eine landwirtschaftliche Lehre machen. Das haben auch beide meine Eltern gemacht und ganz, ganz viele Freunde von mir. Viele machen das auch in Kombination, machen also erst eine landwirtschaftliche Ausbildung, die dann entweder 2 oder 3 Jahre geht, je nachdem, ob man Abitur hat oder eben nicht. Und dann gehen sie danach noch ins Studium, machen dann vielleicht den Bachelor und den Master.
Ah, und dann ist man dann Doktorbauer oder wie?
Ja, gibt es. Bei uns ist es auf dem Betrieb auch so, weil du hast jetzt ja Kfz-Mechaniker angesprochen, dass bei uns viele Landtechniker angestellt sind. Also man braucht einfach ein absolutes Verständnis für technische Maschinen. Die sind aber auch mittlerweile so hochkomplex, dass es dafür auch schon gewisse Werkstätten gibt, mit denen wir eben zusammenarbeiten. Dennoch ist es immer gut, auch diese Leute auf dem Hof zu haben. Landwirtschaft ist einfach generell hochkomplex. Deswegen, ja, lohnt sich auf jeden Fall eine landwirtschaftliche Ausbildung und ein Studium. Und man lernt natürlich auch noch im Studium ganz besondere Kompetenzen im Bereich Betriebswirtschaft, Nachhaltigkeit, Ressourcenmanagement, generell im Management. Also ich glaube, das ist ein nettes Add-on. Wichtig bleibt aber auch immer die praktische Erfahrung. Es ist ja auch einfach ein praktischer Beruf. Also ich finde es ganz, ganz toll, wenn viele, viele, viele Leute noch die landwirtschaftliche Ausbildung dazu machen. Manchmal gucke ich ein bisschen wehleidig zurück und denke mir, das hätte ich auch mal tun sollen.
Ja, toll. Vielen Dank für diese Nachricht. Schreibt uns gerne über 63hektar@ndr.de oder folgt uns, abonniert uns und lasst gerne mal einen Kommentar da, egal wo ihr uns hört, hoffentlich aber in der ARD Audiothek. So, und jetzt kommen wir zu unserer weiteren Rubrik.
Ach was. Ja, das ist ja unsere Rubrik, in der ich dich immer überraschen möchte. Und heute möchte ich dich mit einem neuen Wert überraschen. Und zwar über die Nitratkonzentration im Sickerwasser.
Oha, ich bin hochgespannt, was jetzt passiert. Bestimmt alles schlecht.
Ey, ich möchte dich doch positiv überraschen. Und zwar ist die Nitratkonzentration im Sickerwasser in Niedersachsen so niedrig wie noch nie seit Beginn der Berechnungen, die übrigens bis zum Jahr 1950 reichen. Das ist das Ergebnis des Basis-Emissionsmonitorings, das das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie jetzt gerade veröffentlicht hat. Und während im landesweiten Durchschnitt noch vor 8 Jahren die berechnete Nitratkonzentration bei 58 Milligramm pro Liter Sickerwasser lag, betrug der Wert im vergangenen Jahr nur noch 17 Milligramm.
Ach was. Und woran liegt das?
Ja, das finde ich nämlich auch spannend, denn ein Grund für die deutliche Abnahme der Nitratkonzentration ist auch die Abnahme der Tierzahlen.
Siehst du? Da schließt sich der Kreis.
Wollte ich gerade sagen, weil hier ein paar Leute mehr Fleischalternativen essen und sich Tiere in manchen Fällen nicht mehr lohnen bei den Preisen. Aber auch ein weiterer Grund ist, und das sage jetzt nicht ich, sondern das sagt hier das Landesamt. Vor allem aber geht die Landwirtschaft in den allermeisten Teilen Niedersachsens deutlich effizienter mit Stickstoff beim Düngen von Äckern um.
Ich liebe es, wenn ein Plan aufgeht.
Welcher Plan? Meiner?
Meiner und deiner. Also deiner für nachhaltige Düngemittel. Arme Landwirtschaft.
Ich habe gerade ein langes Wort ausgedacht.
Ja. Zu sorgen und mein Plan, weniger Tiere zu essen.
Okay, will ich heute mal so hinnehmen.
Okay, oh Gott, wir haben uns versöhnt. Ich wische mir den Schweiß von der Stirn. Ja, alle 2 Wochen übrigens Neues von uns, von 63 Hektar, natürlich in der ARD Audiothek. Und wenn ihr dann schon mal da seid, dann hört auch unbedingt mal rein in den Genuss-Podcast Alles in Butter. Mir läuft jetzt schon das Wasser im Mund zusammen. Von den Kollegen vom WDR, von WDR 5. Gastgeber der Sendung sind Caroline Kurz, die ist begeisterte Selberköchin, und gern lecker Esser Uwe Schulz. Immer dabei im Studio ist auch Genussexperte Helmut Gothe. Und in diesem Podcast, da kriegt ihr leicht nachvollziehbare Alltagsrezepte und kulinarische Tipps und noch viel mehr. Denn Helmut Gothe reist durch Deutschland, Europa und die Welt und besucht nachhaltig betriebene Produktionsstätten, Köchinnen und Köche und erkundet die besten Anbaugebiete für Gemüse, Wein und Olivenöl. Und dabei haben sie immer die regionalen Besonderheiten der Menschen im Blick. Und es gibt regelmäßig auch Produkte aus dem Supermarkt, die vorgestellt werden. Die werden im Studio getestet. Und natürlich immer im Fokus die Frage, ob man möglicherweise auch Dinge besser selber herstellen könnte. Hört mal rein. Spannend, passt ja auch zu unserer heutigen Folge.
Da hast du ja so von deinen selbst hergestellten Reispuff-Hackfleisch erzählt.
Veganes Met. Also, diesen großartigen Podcast Alles in Butter gibt's ebenfalls in der ARD-Audiothek. Und den Link haben wir euch in die Shownotes gepackt. Ist doch klar. Veganes Met ist der Kracher. Probier's einfach mal aus. Game Changer.
Ich bedanke mich für die tolle Folge mit dir, Kulake. Du hast wieder dein fieses Grinsen.
Ich bedanke mich auch. Wir haben wieder, ich sag mal so, entgegengesetzt gestartet, aber am Ende dann doch irgendwie...
Auch entgegengesetzt gegangen.
Nein, wir haben zueinander gefunden.
Okay, wenn du das sagst.
Das ist das Wichtigste. Denn das wollen wir mit diesem Podcast ja erreichen, dass wir einander besser verstehen und wieder ein bisschen mehr aufeinander zugehen. Landwirtschaft und Verbraucher.
Ich bedanke mich. Tschüssi, bis zum nächsten Mal.
63 Hektar. Von Wochenmarkt bis Scheunentor.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Muckwitz. Thank you.